Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de.
Liebe Hörerinnen und Hörer, sehr herzlich begrüße ich Sie zum Interview des Monats Januar 2025 im PR-Journal-Podcast. Unser heutiger Gast ist eine der bekanntesten PR-Frauen in Deutschland. Wer im PR-Journal ihren Namen ins Suchfeld eingibt, findet zurückgehend bis ins Gründungsjahr des PR-Journals 2004 58 Einträge über sie. Und obwohl sie noch einiges vorhat, blickt sie schon heute zurück auf einen gelungenen Berufseinstieg auf Unternehmensseite, eine famose Karriere vor allem in der PR-Beratungswelt, auf erfolgreiche Jahre der Selbstständigkeit und ein Ehrenamt, das ihr einerseits sicher sehr viel Freude und Arbeit macht, andererseits aber auch zuweilen für Sorge, Enttäuschung und vielleicht auch Wut sorgen dürfte. Sehr herzlich begrüße ich die langjährige Edelmann-Managerin, erfolgreiche Gründerin der Beratung Isekai und Vorsitzende des deutschen Chapters der Global Women in PR-Organisation, Cornelia Kunze im PR-Journal-Podcast.
Vielen Dank, Herr Dillmann. Diese Einführung ehrt mich sehr. Ich freue mich, dass ich heute mich mit Ihnen unterhalten darf in diesem Podcast und dass Sie mir Gelegenheit geben, über Themen zu sprechen, die mir sehr am Herzen liegen.
Vielen Dank, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Und obwohl wir seit vielen Jahren über Sie und Ihre Arbeit berichten, haben wir Sie noch nicht zum Podcast eingeladen. Das wollte ich eben unbedingt nachholen. Und dabei ist jetzt der aktuelle Anlass allerdings, glaube ich, etwas weniger erfreulich, denn die Zahlen des neuen GBPR Annual Index sind ja in Teilen sicher besorgniserregend. Und darüber wollen wir gleich ausführlich sprechen. Über dieses Thema hinaus soll es auch um Diversität und Vielfalt sowie aktuelle Fragen in der PR- und Kommunikationsbranche gehen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Zunächst aber, für den unwahrscheinlichen Fall, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die Sie noch nicht kennen sollten, möchte ich mit Ihnen einen kurzen Streifzug durch ein paar Ihrer bisherigen Stationen und Aufgaben machen. Frau Kunze, da fallen mir sofort, wenn man auf Ihren Lebenslauf schaut, knapp 20 Jahre Edelmann ins Auge. Gehe ich richtig in der Annahme, dass das für Sie die prägendste Zeit war?
Ja, natürlich. Natürlich. 20 Jahre Edelmann, da fühlt man sich nach so langer Zeit schon als Teil der Familie. Das wird ja bei Edelmann auch immer gesagt. Und insbesondere, ja, das war ja meine gesamte Beraterkarriere. Und was mich besonders geprägt hat, auch in den letzten Jahren, war die Aufenthalte in anderen Ländern, also die interkulturelle Zusammenarbeit, die Zeit.
Ja, denn Sie waren ja nicht nur in Deutschland, Sie waren ja 10 Jahre CEO Germany, aber davor und danach auch noch im Ausland, richtig?
Ja, ja, ich habe in Asien gelebt, in Indien und habe dort gearbeitet als Teil des Executive Committees und ich habe auch einen Job aus New York heraus gehabt und einen aus London heraus. Ich bin dann 2017 bin ich dann bei Edelmann nach fast 20 Jahren ausgestiegen. Mit großer Dankbarkeit und ein großer Teil meines Netzwerkes heute international stammt natürlich aus dieser Zeit.
Das war dann aber allein Ihre Entscheidung, dann da einen Schlussstrich zu ziehen.
Ja, das war allein meine Entscheidung. Ich habe gedacht, ich arbeite jetzt vielleicht noch 10 Jahre erwerbstätig. Und ich habe mir einfach Gedanken gemacht, was will ich erreichen in diesen 10 Jahren noch? Und will ich nicht vielleicht mehr Flexibilität haben und einfach mal meine eigenen Projekte vorantreiben? Und daraus ist diese Idee entstanden nach einiger Zeit, in denen ich habe wirklich 3 Monate gar nichts gemacht, um mir wirklich mal was zu überlegen. Daraus ist diese Idee entstanden, mit Isekai eine Kommunikationsberatung an den Start zu bringen, die wirklich nur strategische Kommunikation macht und den Fokus legt auf Felder, die mir selber am Herzen liegen, zum Beispiel internationale Kommunikation, aber auch Markenkommunikation und Nachhaltigkeit. Das sind so meine Schwerpunkte.
Geben Sie mal ein bisschen mehr Einblicke in Isekai. Also der Name alleine ist etwas geheimnisvoll. Was bedeutet das?
Ja, das für alle Hamburger, das bedeutet nicht, dass wir am Isekai in Hamburg sind, sondern das ist ein Begriff aus dem Japanischen, der heißt die andere Welt. Nun bin ich ja selber in eine andere Welt gegangen mit meinem Ausscheiden aus der Beratung, aber die andere Welt ist in diesen Cartoons in Japan immer diejenige, wo ein ganz normaler Mensch in eine neue Welt geht, dort Superpowers bekommt und dann erfolgreicher sein kann. Das bezieht sich jetzt nicht auf mich, aber das bezieht sich im Gedankengang auf Marken und Unternehmen, die vielleicht aufspüren sollen, was ihre Superpowers sind und diese Superpowers besser einsetzen wollen. Das war so die ursprüngliche Idee.
Und dahingehend beraten Sie dann auch diese Unternehmen?
Ja, also meine Beratung dreht sich viel um Positionierung, Positionierung in Transformationszeiten, Positionierung und Narrativen zu den Nachhaltigkeitsreisen und strategische Kommunikation als solche. Und da muss man sich natürlich Gedanken über seinen Unique Selling Point machen, über seine Superpowers machen, um die Kommunikation zu gestalten. Ja.
Und diese Beratung erfolgt dann auch auf internationaler Ebene?
Gerne international, also mehrheitlich, muss ich sagen. Für erfolgt in der Regel auf Englisch, für Organisationen, die ihr Headquarter zum Beispiel in Deutschland haben oder ein Regional Headquarter oder eben Headquarter woanders auch, ja. Ich arbeite meistens mit den globalen Teams auf Unternehmensseite zusammen oder auch mit Agenturen, die international arbeiten.
Ja, sicher spannend. Dennoch möchte ich jetzt praktisch auf Ihre Arbeit für den GWPR kommen. Mehr oder weniger zeitgleich mit Ihrer Gründung von Isekai wurde in Deutschland dann eben auch das deutsche Chapter von GWPR, also des Internationalen Frauennetzwerks, gegründet. Und ich habe nachgelesen, 14 Gründerinnen, allesamt an der Spitze von Kommunikationsabteilungen, Agenturen, Beratungsunternehmen oder auch Branchendienstleistern, haben Sie dann zur Vorsitzenden gewählt 2017. Wie kam es dazu und was bedeutet Ihnen dieses Ehrenamt heute?
Diese Global Women in PR habe ich so ein bisschen naiv, glaube ich, gestartet. Ich war in London an einem Tag, wo die Gründerinnen von Global Women in PR vorbeigekommen sind und uns als Sponsoren gewinnen wollten, Edelmann. Und dann habe ich sie gefragt, in Deutschland bräuchte man sowas eigentlich auch. Gibt es das schon? Und dann haben sie gesagt, nee. Und dann habe ich ganz großzügig und ein bisschen naiv gesagt, ja, kein Problem, dann mache ich das auch für euch.
Und dann, so fing's an.
Ja, so fing's eigentlich an. Und dann habe ich angefangen, ich habe erst mit Sabia Schwarzer gesprochen, die habe ich auf dem Empfang des indischen Botschafters gesprochen, habe ihr das erzählt und nach einer halben Minute sagte sie, ja, das brauchen wir, kein Problem, ich mache mit. Gab mir noch 5 andere Namen und niemand hat abgesagt. Und ich habe gedacht, was ist das denn jetzt hier? Das hat so einen Rückenwind bekommen von Anfang an. Und wir haben uns dann in dieser Gruppe, wir waren am Anfang 8, zusammengesetzt und wirklich überlegt, wie wollen wir das in Deutschland ausrichten? Und ein wichtiger Punkt für uns alle war, wir sind kein Lobbying-Verein. Wir sind ein Verein, der Frauen in unserem Beruf fördern will, nach vorne bringen will und wir wollen uns gegenseitig stärken und wir wollen auch alle etwas weitergeben. Alle von uns, die Gründerinnen, hatten schon eine sehr lange Karriere in dem Beruf hinter sich und wollten einfach was weitergehen. Und in diesem Sinne haben wir das aufgebaut, da waren wir 14 und heute sind wir für über 540 Mitglieder in Deutschland.
540 inzwischen.
Mir bedeutet das sehr viel. Ich habe dadurch, weil ich war damals ja auch gerade nach Deutschland zurückgekommen, ein ganz neues Netzwerk an tollen Frauen gewonnen und kennengelernt. Wir machen bestimmt im Jahr, ich würde mal sagen, so 30, 40 Veranstaltungen online und offline. Wir haben eine professionelle Geschäftsstelle, also mit jemandem, die dort angestellt ist. Die macht das super und die hält uns die Organisation total weg von uns. Und ich erlebe das als sehr bereichernd und ich glaube, unsere Mitglieder auch. Das ist ein hierarchieloses Netzwerk, wo Agenturen und Inhouse-KommunikatorInnen zusammenkommen. Wir kommen dort als Personen zusammen und nicht als Vertreterinnen unserer Firma, für die wir arbeiten. Und das macht einen ganz enormen Unterschied. Ich erlebe da eine sehr große Großzügigkeit.
Ja, nun ist mit diesem Amt aber eben auch verbunden, dass Sie im Grunde ja alle Jahre wieder, immer wieder neu leider eben auch immer nur mit leicht veränderten Zahlen über die Missstände für Frauen in der PR-Welt allgemein und speziell auch in Deutschland sprechen müssen, nämlich dass es immer im Januar, dass wir eben auch im PR-Journal über den GWPR Annual Index reden und sprechen. Und das ist also jährlich ein Bericht, der von der Strategieagentur Opinium zwischen August und September des Vorjahres abgefragt wird. Und in diesem, im vergangenen Jahr haben fast 1000 PR-Frauen aus der ganzen Welt an dieser Befragung teilgenommen. Ja, und der Bericht bringt im Grunde kurz gesagt jährlich das Ergebnis, dass sich wenig bis gar nichts geändert hat oder verbessert hat an der Situation der Frauen in der PR-Welt. Worin besteht denn dann eigentlich der Erfolg dieser Arbeit im Netzwerk GWPR, Frau Kunze?
Ich würde, also die Zahlen sind ja, entsprechen ja den Wahrnehmungen der Frauen, die sie hier kundgeben in dieser Befragung. Ich würde auch nicht sagen, dass sich gar nichts geändert hat. Vom Gefühl her gibt es im Vergleich faktisch zwischen dem Zeitpunkt, wo wir das angefangen haben und heute durchaus mehr Frauen in Spitzenpositionen, auch in unserem Land hier. Wir sind immer noch nicht bei 50% in den Spitzenpositionen und es gibt viele Unterthemen, wo sehr viel Verbesserungsbedarf ist. Dennoch sehen wir allein dadurch, dass wir hier darüber sprechen können und dass Medien wie Sie das so zuverlässig begleiten und dass dadurch ein Dialog entsteht in der Branche, sehen wir schon einen Fortschritt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Das ist durchaus ein Erfolg dieser Studie. Zum anderen gibt uns diese Studie und auch unsere Arbeit immer wieder Anregungen für Dinge, die wir anders machen können. Es gibt ja Dinge, die Unternehmen vielleicht anders machen sollten, aber es gibt auch Dinge, die wir als Frauen verändern können für uns selbst. Zum Beispiel gab es dies Jahr das Ergebnis, dass der Grund dafür, dass Frauen immer noch nicht ausreichend in Spitzenpositionen vertreten sind und fühlen, dass sie nicht so schnell befördert werden, ist auch, dass sie sich selber nicht besonders gut promoten. Das meint ein Großteil der befragten Frauen. Das ist natürlich eine super Anregung für unsere Arbeit und viel.
Aber doch ehrlicherweise keine neue Erkenntnis. Es gibt doch immer sozusagen das Bild des fordernden Mannes, der also da vorangeht und sehr viel robuster ist und Frauen immer gut erzogen, sehr zurückhaltend und in eigener Sache wirklich zurückhaltend. Das kann jetzt keine neue Erkenntnis sein, wenn ich das mal so sagen darf.
Nee, aber neu ist, dass es immer noch so ist. Also es erinnert uns wieder daran, dass wir etwas tun müssen und auch können. Und ich erlebe das bei uns auch im Verein. Da gibt es ja sehr viele Plattformen, wo Frauen auch ihre eigene Arbeit und ihre Erkenntnisse präsentieren. Und es unterstützt viele von uns dabei, auch wirklich mehr rauszugehen und mehr Netzwerken, das auch zu tun. Also das finde ich schon. Außerdem gibt es eben Erkenntnisse, Sie haben selber gesagt, das könnte auch Wut produzieren, tut es aber bei mir nicht. Ich bin nicht generell wenig wütend, sondern versuche eher konstruktiv daraus abzuleiten, was getan werden könnte. Und es gibt andere Ergebnisse, wie zum Beispiel eins, das finde ich sehr interessant, dass die Hälfte aller Frauen angibt, dass sie am Arbeitsplatz bereit schon mal belästigt worden ist.
Ja, also, das wäre jetzt, ja. Darauf wollte ich überleiten, also jetzt eben eine Einschätzung der Ergebnisse, also Ihre Einschätzung der diesjährigen Ergebnisse und im Vorgespräch hatten Sie schon darauf hingewiesen, dass Ihnen diese Erkenntnis oder dieses Detail aus diesem Bericht jetzt besonders wichtig war, wie Frauen dann damit umgehen, dass sie gemobbt und belästigt worden sind und eben, wie Sie gesagt haben, viele einfach den Arbeitgeber verlassen. Und erklären Sie mal, warum Sie das so beschäftigt hat.
Ja, weil ich finde, dass erstmal die deutschen Ergebnisse sehr interessant. Weltweit ist es ein Drittel, die das nur gemeldet haben, die sich beschwert haben. Ne? Das ist schon wenig. Aber in Deutschland ist es nur ein Viertel. 25% aller Frauen, die schon mal diese Art von Mobbing oder Belästigung, auch sexuell, aber nicht nur Belästigung erfahren haben, melden das. So, dann war ich ein bisschen schockiert erstmal, weil natürlich wünschen wir uns nicht, dass das nur so wenige melden. Und dann habe ich mich ganz ehrlich gefragt, kann ich denen das verübeln? Kann ich nicht. Wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagt, das und das ist mal passiert, würde ich natürlich versuchen, darauf hinzuwirken, dass das auch transparent gemacht wird. Aber wenn jemand für sich diese Entscheidung trifft, ich habe daraus nur Karrierenachteile, ich muss vielleicht mit Vergeltungsmaßnahmen rechnen, weil in der Mehrzahl der Fälle diejenigen, die Aggressoren sozusagen dieser Belästigung nicht entfernt werden und keinerlei Nachteile erfahren, dann wie soll ich dann diese Frau überzeugen, sich dagegen zu wehren und das zu melden?
Ich habe die Zahlen ja gelesen und bin erstaunt, dass es wirklich immer noch so ist und dass am Ende die Opfer im Grunde eigene Konsequenzen ziehen müssen, weil man den Tätern da nicht auf den Leib rückt. Also das finde ich nach wie vor verstörend.
Ja, aber es gibt ja Dinge, die man tun kann. Und das ist eben, muss man sich natürlich auch, was haben wir davon, dass wir das jetzt wissen? Und ich finde, eine Sache ist eine höhere Sensibilität von uns allen, die wir in Führungspositionen sind.
Immer Bewusstseinsschärfung.
Bewusstseinsschärfung. Wir müssen wissen, das passiert sehr häufig. Es passiert nicht immer so offensichtlich. Und die Opfer dessen trauen sich nicht zu sprechen. Also muss ich doch helfen, unterstützen und da sein und mich dafür einsetzen, dass da am richtigen Ende Konsequenzen passieren. Das ist für mich die Konsequenz.
Welche Möglichkeiten gibt es denn konkret?
Naja,
als für jemanden, dem das passiert, für eine Frau,
so,
die das passiert.
Für eine Frau, die das passiert, oder für, egal ob Frau oder Mann, für jemanden, dem das passiert, sich Personen zu suchen, denen man vertraut und sich und nicht das für sich zu behalten und sich zu überlegen, es gibt da draußen oder auch in meiner Firma andere Menschen, denen das vielleicht genauso am Herzen liegt, und Verbündete zu suchen und sich dadurch vielleicht zu stärken und auch den Mut zu fassen, das zu reporten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Aber dafür müssten ja in Unternehmen entsprechende Strukturen geschaffen werden, ne? Es ist ja so, dass wenn sich da ein Opfer öffnet gegenüber einem Vorgesetzten, heißt das ja noch lange nicht, dass das dann im Sinne des Opfers im Grunde weiterverfolgt wird, sondern was erlebt man? Beschwichtigungen, Misstrauen, weitere Schwierigkeiten. Also das sind ja alles Ursachen dafür, dass Opfer solche Taten möglicherweise eben nicht melden.
Ich finde, es müsste eher statt Strukturen Vorbildfälle geben. Es muss die Einstellung entsprechend da sein und man muss das sehen. Und wenn ich sehe, dass an der Spitze eben nichts getan wird in so einem Fall, dann werde ich es vielleicht auch nicht reporten. Aber die Führungsgremien haben ja durchaus die Möglichkeiten, sich da klare Kante zu zeigen und sich entsprechend aufzustellen. Und diese Fälle haben dann Signalwirkung. Das muss aus meiner Sicht passieren.
Ist es so, dass innerhalb des GWPR Möglichkeiten besteht, auch formeller Art, sich da zu melden und auszutauschen? Oder sind das eher informelle, persönliche Kontakte auf der Ebene? Ist das die Ebene, auf der solche Dinge dann vielleicht im Vertrauen angesprochen werden?
Ja, also wir haben ja keine, wir sind ein Verein. Wir sind dazu da, dass wir uns gegenseitig stärken. Es gibt keine formellen Instrumente in dem Sinne. Aber in der Tat ist das ein geschützter Raum, in dem sich Frauen auch über Themen dieser Art austauschen, ja. Und da Unterstützung bekommen oder auch Ratschlag bekommen können.
Ja, ich war von den Ergebnissen überrascht. Ich nehme das jetzt einfach mal so zur Kenntnis. Und ja, da muss ich wohl einiges ändern. Also so eine hilflose Aussage von mir dazu. Ja, ein weiteres Thema, was Ihnen wichtig war im Vorgespräch, war das Thema Flexibilität in den Arbeitszeiten. Warum war Ihnen das so wichtig?
Wir sehen ja in den Daten, auch in den letzten Jahren, dass den befragten Frauen die Flexibilität in Arbeitszeit oder Arbeitsraum unheimlich wichtig ist, weil sie dadurch erst die Möglichkeit haben, viele ihre Karriere zu verfolgen und auch dabei zu bleiben, was uns ja ein Anliegen ist. Wir sehen auf der anderen Seite, dass de facto das Thema Remote Working jetzt wieder zurückskaliert. Dass Unternehmen, wie zum Beispiel gerade WPP annonciert haben, 4 Tage in der Woche müssen alle ins Büro mit einigen Ausnahmen. Und das ist die Befürchtung, das wird natürlich dazu führen, dass auch Frauen sich noch mehr überlegen, ob sie das überhaupt leisten können, in ihre Karriere weiterzumachen, wenn sie tatsächlich sich diesen eher unflexibleren Rahmenbedingungen anpassen müssen. Ich finde es spannend zu sehen, was jetzt passiert. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen.
Das glaube ich auch. Obendrein betrifft dieses Thema ja sicherlich auch Männer, die ja auch unter anderen Voraussetzungen möglicherweise jetzt einen Gutteil Homeoffice eingeplant haben. Aber für die Frauen, das sehe ich natürlich den Punkt, ist das durchaus gravierender, weil die meiste Care-Arbeit nach wie vor bei Frauen hängt.
Ja, ja, aber ich bin mit Ihnen einverstanden, natürlich auch Männer. Ja, ja. Alle betrifft das, ja.
Ja, jetzt haben wir schon recht lange über den Annual Index gesprochen und wir wollten aber, wenn wir Sie schon nun hier zu Gast haben, auch noch über weitere Themen sprechen. Ja, hier ist mir das Thema DEI, also Diversity, Equity, Inclusion, noch ein ganz wichtiges Thema. Nach einer Zeit, in der viele Unternehmen sich diesen Themen gewidmet haben, das scheinbar auch sehr ernst genommen haben, gibt es jetzt so langsam, das ist an einer Stelle so genannt worden, eine Anti-Wokeness-Bewegung praktisch, die jetzt versucht, solche Dinge wieder zurückzuschrauben. Wie schätzen Sie das ein?
Ja, das schätze ich absolut genauso ein. Ich glaube, all diejenigen, die von Anfang an eigentlich gegen die AI waren, die sich dem nur zögerlich geöffnet haben, die nicht wollten, dass Kennziffern eingeführt wurden, weil das ja alles gar nicht nötig sei, und die auch den Studien, den betriebswirtschaftlichen Studien nicht glauben, dass Diversity und Inclusion und Equity wichtig sind für den Unternehmenserfolg, die haben natürlich jetzt Signale gesehen, wie man sich mit wehenden Fahnen daraus wieder zurückziehen kann, die Budgets streichen kann, was in dieser Zeit der wirtschaftlichen Probleme natürlich hilfreich ist. Und deswegen
also quasi, quasi wird das gestrichen, was man früher so in der politischen Welt, wenn es um Frauenrechte ging, als Gedöns bezeichnet hat.
Ja, mag sein, dass so offen bezeichnet das ja niemand mehr als Gedöns, aber keine Kennziffern zu haben und sich und das nicht transparent zu machen, ist für mich eigentlich genauso wenig zielführend, ja, und auch genauso schlimm. Und ich glaube, dass da jetzt die Kostenbremse angesetzt wird. Ja, absolut.
Ist das nicht Teil einer größeren gesellschaftlichen Entwicklung, wie wir das jetzt an vielen Stellen bei Rechtspopulisten und darüber hinaus auch merken, dass es, dass man sagt, Mensch, diese Minderheitenrechte, also das können wir mal ein bisschen aus dem Auge nehmen. Jetzt geht's mal wieder sehr viel stärker darum, dass wir hier vorankommen und dass wir nicht auf diese Bereiche so viel Wert legen müssen.
Ja, das ist für mich unverständlich, wie man so argumentieren kann, auch wenn so eine Argumentation aus den Unternehmen herauskommt. Interessanterweise hat ja gerade das Edelmann-Trust-Barometer ergeben, dass sich mittlerweile jeder diskriminiert fühlt. Also insbesondere, glaube ich, die weißen Amerikaner, die gesagt haben, wir werden hier auch diskriminiert. Männer wie Frauen, ganz egal, jede Gruppe. Und das ist, finde ich, sehr besorgniserregend, wenn wir doch alle wissen, dass wir eigentlich näher zusammenrücken müssen, entsteht hier jetzt so eine Spaltung und wird auch das Verständnis und die Perspektive der anderen, die nicht so sind wie ich, so rausgenommen aus der Diskussion. Das führt zu nichts aus meiner Sicht. Das ist wirklich.
Das führt aus meiner Sicht zu neuen, alten Verwerfungen. Also man hat ja jetzt zumindest in gewissen Stellen, in gewissen Unternehmen einen gewissen Status erreicht, dass man diese Minderheiten zumindest mal sichtbarer gemacht hat und dass man sich mit ihnen auseinandergesetzt hat, dass sie überhaupt gesehen worden sind. Und wenn das jetzt alles wieder zurückgeschraubt wird, dann kann man ja auch sagen, war der Einsatz über viele Jahre für die Katz.
Ja, und auf der anderen Seite bemühen sich doch und müssen sich Unternehmen bemühen, ihre Talente zu halten, neue Talente zu akquirieren und geben sich große Mühe, dafür auch Programme aufzusetzen, weil das natürlich sinnhaft ist. Menschen auch, die schon lange im Unternehmen waren und Wert beitragen, deren Meinungen mit zu nutzen auch für die Strategien des Unternehmens. Und warum jetzt bewusst Gruppen außen vor gelassen werden sollen, das erschließt sich mir nicht. Das ist vielleicht auch ideologisch geprägt. Jedenfalls nicht sinnvoll.
Ja, das befürchte ich eben auch. Aber es hat eben auch konkrete Folgen. Sie kennen Ihre Kollegin Vicky Wagner, langjährige Ketchum Germany CEO, die ja nach ihrer Zeit bei Ketchum die Initiative Beyond Gender Agenda gegründet hatte. Und ja, nun hat sie aktuell im Handelsblatt am 17. Januar dieses Jahres verkündet, dass sie diese Initiative beendet hat. Und tatsächlich hat sie wohl an einer Stelle gesagt, dass das Thema Vielfalt auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle übertrieben wurde. Was sagen Sie dazu? Also darüber war ich sehr überrascht, weil ich auch wieder als Berichterstatter begleitet habe, wie weitreichend diese Initiative gegangen ist. Teilweise haben da 13 Leute dran gearbeitet, haben Unternehmen und CEOs davon zu überzeugen, diesen Gedanken, die AI in die Unternehmen professionell hineinzutragen. Und das wird jetzt wirklich beendet, weil offensichtlich sie da keine weitere Zukunft mehr gesehen hat.
Ich finde das sehr schade. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass Vicky Wagner diese Initiative gegründet hat und dass die auch so prominent besetzt und unterstützt war. Und mich überrascht es nicht, dass die Budgets hierfür gecuttet werden, aber ich finde es schade und es hilft uns allen nicht. Ich bin nicht einverstanden, ich weiß auch nicht, ob sie es so gemeint hat, dass Vielfalt übertrieben wurde. Vielfalt, das sieht man allein an den Zahlen in unseren Unternehmen, gerade in Deutschland, ist überhaupt nicht übertrieben worden. Im Gegenteil, da ist bestimmt noch Aufholpotenzial, aber das muss man natürlich respektieren, wenn sie das so sagt. Und ich finde es schade. Und ich finde im Übrigen, das greift ja nicht nur, dieselbe Thematik greift nicht nur bei DEI-Themen, sondern bei vielen Haltungsthemen. Da kommt man dann zum Klimaschutz, der wird zurückskaliert. Unilever war immer Vorreiter in dem Gebiet, hat neue Ziele, niedrigere Ziele verkündet. Und viele andere Unternehmen ziehen sich auch aus anderen Haltungsthemen zurück. Zum großen Teil wahrscheinlich auch politisch motiviert.
Was kann die Kommunikationsbranche tun, um wichtige Werte doch weiter betonen zu können, um Einfluss zu haben? Wo sehen Sie da die Rolle der Kommunikation?
Ja, eigentlich haben wir eine sehr, sehr große Rolle und Aufgabe, gerade in diesen Zeiten, wo es darum geht, Verwerfungen vielleicht aufzulösen, Stakeholdergruppen wieder zusammenzuführen. Wir wissen ja alle, dass das Vertrauen abgenommen hat in alle Institutionen eigentlich, in Unternehmen, in Regierungen, in Medien noch mehr.
Die Unternehmen sind noch am besten davon gekommen, laut Edelmann Trust Barometer
in den letzten Jahren. Ja, aber eben auch nicht gut. Und wir brauchen ja ein geteiltes Interesse, um voranzugehen und um große Aufgaben bewältigen zu können. Und ich finde, da setzt Kommunikation an. Und wir Kommunikatorinnen haben die Möglichkeit, hier auch uns als Vermittler zu positionieren. Das können wir ja gut. Wir können die verschiedenen Perspektiven einnehmen und die gemeinsamen Nenner hier auch zu finden. Ja, das ist eine wichtige Rolle. Der Wind allerdings, der weht uns gerade entgegen. Und er weht in eine andere Richtung. Und gerade auch in einer wirtschaftlich angespannten Situation befürchte ich, dass solche wichtigen strategischen Überlegungen und Aufgaben vielleicht nicht mehr so ernst genommen werden. Und die Budgets der KommunikatorInnen werden ja auch kleiner. Und da müssen wir halt aufpassen, dass wir nicht zum Handwerker und zur Serviceabteilung mutieren, die gewisse Themen jetzt amplifizieren, die gestern so waren und heute anders sind. Und wir dann uns auch in Widersprüche oder die Unternehmen sich in Widersprüche verstricken, was ja gerade passiert ist zu diesem Thema DEI, wo Unternehmen sich rausgezogen haben. Beispiel eine sehr große Fast-Food-Kette, die nehmen die ganzen Kennziffern weg und die Benchmarking-Studien und sagen, wir machen jetzt nur noch Inklusion. Das kann man aber von außen gar nicht messen. Und das Gleiche ist beim Bereich oder ja noch mehr eigentlich beim Bereich Klimaschutz, wo ja auch große Kosten entstehen und die eben jetzt teilweise eingedampft werden. Und wir in der Kommunikation sind natürlich gefordert, uns da strategisch einzubringen. Ich glaube nur, dass das schwieriger für uns sein wird, weil es da auch so um sowas geht wie Ehrlichkeit und ganzheitliche Betrachtung. Und das erfordert Bereitschaft der Unternehmensspitze, in diese Richtung auch zu gehen und uns mit einzubeziehen. Und das, was wir eigentlich schon lange wollen, nämlich immer einen Platz am Strategietisch zu haben, dass es auch tatsächlich passiert.
Ja, das setzt, glaube ich, die Anforderungen an qualitativ hochwertige Kommunikation hoch. Ich glaube, es braucht mehr Persönlichkeiten in der Branche, die eben weit über das wichtige Handwerk hinaus dazu in der Lage sind, ja, Diskussionen standzuhalten, überhaupt Dialoge zu stiften und ja, einfach dafür zu sorgen, dass, wenn die Themen schon an Bedeutung verlieren, sie aber immer noch im Gespräch bleiben und immer wieder, ja, praktisch auch als Mahnende in den Vordergrund gestellt werden. Kann man das, darf ich das so zusammenfassen?
Ja, das ist, finde ich, eine sehr gute Aufgabe. Da sind wir uns absolut einig drüber. Und dazu gehört auch, dass wir Talente in unserem Berufsfeld so ausbilden, dass wir von Anfang an und überall uns nicht als Handwerker positionieren nur, sondern als eine Funktion, die durchaus politisch sein muss. Ohne, glaube ich, politische Analyse bringt es uns nicht weiter. Und dass wir uns dafür stark machen, dass von Anfang an sowohl auf Agenturseite als auch auf Unternehmensseite diese richtige Positionierung unseres Berufsfeldes stattfindet. Da müssen wir alle was für tun eigentlich und alle uns gegen Briefings wehren, wo nicht mal ein Ziel drin steht. Und sowas kommt ja oft vor.
Liebe Frau Kunze, ich danke Ihnen für dieses Gespräch. Am Ende ist es so weit gekommen, dass wir uns, ich glaube, sehr weitgehende und vernünftige Gedanken gemacht haben über das Selbstverständnis eines Berufsbildes der Kommunikatorinnen und Kommunikatoren, das möglicherweise noch sehr gefragt sein wird. Ich hoffe jedenfalls darauf, dass diese Qualitäten gefragt sind und ja, danke Ihnen für Ihre Einschätzung, für Ihre Darstellung auch zum GBPR und wünsche Ihnen insbesondere für diese Arbeit und aber auch für Ihre für Ihr persönliches Weiterkommen alles Gute.
Vielen Dank, Herr Dillmann. Und ich möchte mich nochmal besonders bedanken, dass Sie uns mit dem GBPR auch schon so viele Jahre engagiert begleiten und diese Themen öffentlich machen.
Dankeschön.
Der PR-Journal-Podcast Interview des Monats wurde präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de